Thilo ist auf jeden Fall im Studio unter den Top 5, wenn nicht Top 3 Performern gewesen, die wir jemals vom Mikrofon gehabt haben.
Und wir hatten viele Leute da. Ja, nein, also nur nicht um die anderen schlecht zu reden, sondern Thilo einfach an sich von seiner Art und Weise im Studio auch zu arbeiten, zu schreiben, zu agieren. Und man merkt auch, er schreibt auch real. So, was ist, für mich ist das cool Hip-Hop.
Früher haben wir ein Album vorgespielt und alle waren begeistert, boah, das wird krass. Und heute ist, glaube ich, so die Musik, dass du einen guten Song hast, ist so die Grundvoraussetzung. Aber wenn du wirklich gehört werden willst, dann muss da irgendein Tanz zu stattfinden.
Mein Name ist Simon. Meine heutigen Gäste waren früher schlecht gebildet und haben 1000 Songs aufgenommen, doch waren noch nie auf der 1. Heute können sie sagen, Bruder, we made it, denn sie sind einfach so Gold gegangen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, denn sie machen
Hits für die Crowd, mit dem Shit zu vertraut. Click, boom, drip, Stufe.
Mix und McCloud sind bei uns. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, Jungs. Ja, schön, dass ihr Zeit gefunden habt.
Ja. Hi, Simon. Danke für die Einladung.
Gerne. Wir sind ein bisschen aufgeteilt quasi. Mixo, du bist hat dich leider erwischt quasi und bist quasi zugeschaltet. Vielen Dank, dass du es trotzdem möglich gemacht hast. Und McCloud hier neben mir auf der Couch. Ja. Und ich freue mich sehr. Man kann sagen, dass ihr ja schon eigentlich mehr oder weniger mit euren Produktionen Deutschrap so die letzten Jahre mehr oder weniger dominiert habt, auf jeden Fall mit dazugehört habt. Und es vermutlich auch erstmal kein Ende in Sicht, so wenn ich jetzt richtig mich vorbereitet habe. Ihr habt noch einiges geplant für dieses Jahr, darüber wollen wir auf jeden Fall sprechen heute. Aber euch auch so ein bisschen mehr kennenlernen für die Leute, die euch vielleicht noch nicht ganz so auf dem Schirm haben. Und für, wie gesagt, die Leute, die euer Gesicht vielleicht jetzt noch nichts sagt. Ich glaube, spätestens bei dem hier werden sie aufmerksam.
Mixo, McCloud.
Das ist nämlich eines eurer wunderbaren Producer-Tags, die ihr immer schön auf eure Beats quasi bastelt. Und in einem Artikel von Musikexpress wurdet ihr als die neuen Bohlens beschrieben. Fühlt ihr euch geehrt, wenn ihr sowas hört, oder was macht das mit euch?
Also ich glaube, man fühlt sich auf jeden Fall geehrt, weil Dieter Bohlen, glaube ich, eher als Beispiel einfach als der deutsche Musikproduzent genommen wurde. Der hat natürlich ein bisschen andere Musik gemacht, die, glaube ich, noch mal viel kommerzieller ausgelegt war. Aber ist unsere Musik ja auch. Wir machen gerne erfolgreiche Songs und deswegen ist es auf jeden Fall keine Beleidigung, sondern ganz im Gegenteil.
Na klar, wie ist bei dir? Ja, sehe ich ähnlich. Also im Endeffekt, genau, ich glaube, die Musik ist schon ein bisschen andere, die Rangehensweise ist ein bisschen andere, aber die Hitdichte, wenn die gleich zu sein scheint, ist ja nice.
gibt schlimmere Vergleiche wahrscheinlich, so, wenn man es auf dieser Ebene macht. Das stimmt auf jeden Fall.
Ja, durchaus.
Wir wollen heute nicht euer ganzes Leben detailliert aufarbeiten. Das hat quasi schon der Kollege Jan Wehn im All Good Podcast gemacht. Empfehlung auf jeden Fall für alle da draußen. Schaut euch das an. Der Kollege ist auf jeden Fall sehr, sehr tief reingegangen in die Recherche. Also wenn ihr das Leben von den beiden auswendig lernen wollt, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Empfehlung. Trotzdem skizzieren wir so ein bisschen euren Werdegang in kurz. Korrigiert mich gerne, wenn ich da irgendwas falsch raushauen sollte. Ihr habt beide schon sehr, sehr früh mit Musik angefangen. Du, Mixo, glaube ich, so im Teenie-Alter, immer nur als Produzent. McCloud, du hast schon so mit 8 Jahren angefangen, glaube ich, Texte zu schreiben, so mit deinem Bruder angefangen und auf dem Keyboard auch ein bisschen rumzuprobieren. Mit 12, 13 dann, glaube ich, auch so Auftritte auf so schönen Stadtfesten, ne? So die ersten Live-Erfahrungen. Ihr habt beide aber extrem viel gehustelt. Das heißt, ihr habt einfach normal gearbeitet, dann irgendwie zu Hause in den Anfangszeiten, wo es noch nicht so einfach war, wie heute vielleicht Musik zu machen. 5-6 Stunden die Nacht durch quasi irgendwie versucht, Programme da Beats rauszuhauen und einfach Mucke zu machen. Und ihr kommt beide aus Essen und habt dann so angefangen, Connection zu knüpfen, Kontakte zu knüpfen, unabhängig voneinander erstmal. Und dann irgendwann kam der eine Tag, glaube ich, auf einer gewissen Party, wo ihr dann zusammengekommen seid. Und dann gab es auch direkt irgendeine kleine Session, die gestartet wurde. Ich glaube, Freestyle-Session oder so war das so. Und McCloud, du hast ja Text geschrieben. Mixo, wie kann ich mir das vorstellen? Standest du daneben und hast einfach nur gevibed oder hast du tatsächlich auch dann dich ein bisschen Freestyle-mäßig ausprobiert? Oder wie kann ich mir diese Situation vorstellen von früher da auf dieser Party?
Also das war zu einer Zeit, wo man hin und wieder doch nochmal auf Partys gefreestylt hat. Selbst ich natürlich so lange nicht so gut wie die Rapper-Kollegen um einen rum. Aber das war irgendwie so die Zeit. Das war auch im Freundeskreis. Sogar Leute, die gar nichts mit Musik zu tun gehabt haben, haben irgendwie ein bisschen gerappt und so. Kommen alle irgendwie aus so einem Hip-Hop-Background und das war ganz normal damals. Genau, so haben wir uns kennengelernt. Da kann ja Lauren bestimmt noch ein bisschen mehr zu erzählen.
Ja, ich weiß gar nicht. Es war echt so. Wir waren, glaube ich, noch eine kleine Runde, weil ich so Aufdauermäßig noch am Chillen so. Und wir waren, glaube ich,
Ja, wir haben dann so eine Freestyle-Runde gestartet und ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich halt gerappt habe und der Mix so quasi zu so einem Boris damals, was glaube ich, so gesagt hat, ey, krass, wer ist das denn und bla bla. Mhm. Und so hat sich so ein bisschen entwickelt. Mhm. Und daraus wurde dann der Kontakt so geknüpft und dann die ersten Sachen so zusammen gemacht, genau.
Ah, okay, gut. Kannst du auch an Zeilen erinnern? Wahrscheinlich nicht, gell?
Boah, nee, gar nicht. Das ist so richtig Freestyle. Wahrscheinlich sind es auch immer, das sind immer ähnliche Zeilen. Wahrscheinlich, ich sitze jetzt hier und die Jungs sind jetzt da, wir sind bla bla. Aber also Freestyle ist halt immer ein bisschen die gleiche Thematik, ja, aber ja. Nee, genaue Zeilen weiß ich nicht mehr.
Gab es da noch andere, also außer euch beiden, die man jetzt noch quasi jetzt auch wieder kennt, gab es da noch andere Leute, die man jetzt kennt, die da bei dieser Party da waren oder eher nicht?
Auf dieser Party jetzt nicht unbedingt, aber wir haben eigentlich in unserem Freundeskreis und Umfeld so viele Leute gehabt, die Musik machen, ob richtig untergrundmäßig bis hin aus Essen kommen ja auch einige Rapper, die immer noch sehr bekannt sind, mit zu den Größten gehören. Deswegen, wir haben hier in unserem Umfeld eigentlich alles gehabt, was man so mitnehmen kann auf seiner Reise. Und da waren bestimmt auch der ein oder andere, der auch heute noch Musik macht. Aber wie gesagt, von groß bis klein.
Ja.
Das wird den Rahmen jetzt springen.
Ja, ja, stimmt. Alles gut. Und Essen ist tatsächlich hat einiges hervorgebracht. Die gute Stadt. Es scheint irgendwas im Wasser zu sein da drin. Ihr habt dann, wie gesagt, immer wieder Sachen zusammen gemacht, der erste Kontakt kam. Und dann, glaube ich, das ausschlaggebende Projekt war aber dann, glaube ich, das Album von Wastel. 2018, korrigiert mich.
2017,
ja. Sowas. Album Fuego, kann es sein?
Nee, das erste Album war Hitman.
Hitman. Wo ihr dann quasi zusammengekommen seid. Erzählt nochmal ganz kurz die Story, wie das dann kam, wie man sich das vorstellen kann, von immer in Kontakt geblieben und auf einmal macht man dann quasi dann auf einem Album was zusammen.
Wir haben ja vorher schon die ganze Zeit geworkt zusammen. Also 2017 war dann so, dass wir das ein bisschen auf ein anderes Level gemacht haben. So. Ich glaube, wir haben aber seit 2011 dann, oder Ende 2010 war dieses Kennenlernen, 2011, seitdem dann immer mal wieder oder die ganze Zeit eigentlich geworkt und immer im Studio gesessen zusammen und Musik gemacht. Und ich glaube, 2017 war dann aber so besonders, weil das irgendwie in so eine Zeit fiel, wo Josh auch nicht genau, also auch schon sehr viel zu tun hatte. Und er mich dann so gesagt hat, irgendwie mit dazu genommen hat zu dem Wastel-Projekt, zu dem Hitman-Projekt. Und irgendwie gefragt hat, ob wir das nicht zusammen irgendwie stemmen wollen, so als ganzes Projekt, als Album. Und das war dann halt diese neue Situation quasi, dass wir gesagt haben, ey, wir machen ein Album zusammen. Ich recorde, produziere mal auch unabhängig von ihm. Und Josh macht sein Ding und am Ende geht man das Album zusammen an, aber das war, glaube ich, die neue Situation dann in dem Moment. Und deshalb kann man schon sagen, dass so der da schon ein wichtiger Schritt von dem Ganzen war, oder?
Auf jeden Fall. Also ist ein bisschen so aus so einer Zeitknappheit entstanden, dass ich nicht komplett Zeit hatte, mich um das Wastel-Album zu kümmern, weil ich auch in anderen Projekten feststeckte damals. Und es war dann so wie so ein bisschen Laurens erste Mal ins kalte Wasser springen, wo ich gesagt habe, ey, das können wir jetzt gerade nicht zusammen machen, mach doch hier mit Wastel erstmal dein Ding, ich komme so ein bisschen dazu. Und wie es der Zufall so will, hat das, glaube ich, diese Notlösung eigentlich dazu geführt, dass wir so ein bisschen unseren Stil entwickelt haben, wie wir jetzt immer noch arbeiten. Heißt, Lauren schreibt hier und da mal bei den Künstlern mit, ich komme wieder, kümmere mich ein bisschen um den Sound. Also eigentlich, das war eigentlich so die Entstehungsstunde von der Art und Weise, wie wir bis heute noch Musik machen. Deswegen ist da auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt gewesen unserer Karriere auf jeden Fall.
Und dass es sehr gut funktioniert, merkt man tatsächlich jetzt, wenn man euch ein bisschen euren Katalog mal ein bisschen anschaut, weil seitdem ist tatsächlich einiges passiert seit dieser Hitman-Zeit. Eure Sachen funktionieren entweder richtig krass oder sehr gut. Tatsächlich, ihr seid so ein bisschen wie Super Mario mit Sternen, so durch die Levels hüpft so. Weil einfach Hit nach Hit nach Hit. Und ich meine, allein dieses Jahr, glaube ich, wieder zwei Nummer 1 Hits. Mit Tilo, We Made It sogar, glaube ich, der Song mit den meisten Streams in den ersten 24 Stunden auf einem Streaming-Anbieter, der sehr bekannt ist. Nämlich, glaube ich, 1,84 Millionen, so, wenn ich richtig informiert bin. Könnt ihr überhaupt verarbeiten, was da so passiert ist in den letzten paar Jahren?
Ja, die Verarbeitung, also bei mir ist immer so ganz unterschiedlich. Also manchmal steckt man echt zu sehr drin. So, das ist halt echt das Ding, dass man halt manchmal in so eine Art Rausch reinkommt. Ich glaube, das passiert jedem oder jedem, der auch irgendwie, ob es ein normales Arbeitsleben, Kreativleben ist. Wir hatten das, glaube ich, auch, kann ich, glaube ich, behaupten, dass wir bis vor 2 Jahren, würde ich sagen, auf jeden Fall unbewusster alles gemacht haben, unser Leben auch unbewusster gestaltet haben. Im Sinne von, wir worken, haben Erfolg, es wird größer, wir worken weiter, haben noch mehr Erfolg, wir größer, machen zwar unsere Moves, aber haben sehr viel vergessen auf dem Weg, halt sozusagen eine Auszeit, also ganz normal, einfach öfter mal so, es gab keine Wochenenden zum Beispiel, ich glaube, weiß nicht, so hatten wir gar nicht, wir hatten immer diese Samstag, Sonntag durchgemacht, es gab ja quasi kein da schon fängt es ja an, plus auch einen Urlaub nicht so lange und ich glaube, da verarbeitet man auch nicht gut genug, also so, wenn man sich die Zeit nicht nimmt zu verarbeiten und so diese Distanz zu schaffen, dann verarbeitet man auch nicht gut genug. Und das ist das, was wir jetzt mittlerweile, glaube ich, immer besser können, auch immer mehr sagen können, ey, wenn wir sagen, ist es Wochenende, ist es, dann machen wir das auch, wir ziehen durch. Und ich glaube, jetzt entwickelt sich eher daraus, dass man echt mehr von außen beurteilen kann, was passiert jetzt gerade wirklich so karrieremäßig, lebenmäßig. Also das haben wir jetzt in diesem Jahr, oder seitdem wir in Berlin sind, eigentlich echt noch besser hinbekommen, obwohl wir erst gedacht haben, okay, vielleicht wird es schlimmer in Berlin. Aber wir haben es eigentlich in Berlin dann genau an dem Punkt gemacht, wo wir gesagt haben, ey, lass mal uns die Zeit dafür auch nehmen. So.
Ja, McLeod hat es eigentlich schon perfekt erklärt. Wir waren nie so die Typen, die jetzt gesagt haben, boah, wir müssen durchhustlen und das ist unser Weg, wir 24 Stunden Gas geben. Es ist, glaube ich, bei uns schon immer so eine Leidenschaft gewesen, dass wir nichts anderes kennen in unserem Leben, als so Musik machen und immer weitermachen. Deswegen haben wir uns da nie groß Gedanken drüber gemacht, bis dann irgendwie so in den letzten Jahren sich auch mal der Körper gemeldet hat, der Geist gemeldet hat und gesagt hat, ey, man braucht auch zwischendurch Ruhephasen und deswegen mussten wir jetzt reagieren. Und ja, hat McLeod ja gerade schon gut erzählt, machen wir jetzt auch, es gibt Wochenenden, wir fahren tatsächlich in Urlaub. Das ist fast eher das, womit ich mich auseinandersetze und wenn ich im Urlaub bin, dass ich checke, ah krass, das gibt's auch noch. Also das ist fast eher das Krasse, gerade im Leben, als der Erfolg.
Ja, es klingt sehr nachvollziehbar tatsächlich, weil auf der einen Seite ist es, also das ist so verrückt, weil gefühlt war die einfach schon immer da, wenn man jetzt irgendwie auf Rap guckt so oder mal so die Kataloge anguckt, so, aber eigentlich ist es ja erst seit 4 Jahren, seitdem es wirklich so, so vorwärts geht so und seitdem ihr wirklich so richtig auf der Karte seid. Ich meine, wie gesagt, ihr wart schon immer da, habt Musik gemacht seit Ewigkeiten gefühlt, aber dass es halt so passiert ist, so dieser eine entscheidende Schritt, der ist jetzt noch gar nicht so lang her. Und dann, glaube ich, auch eine interessante Sache ist, wenn man halt das tut, was man liebt, ist halt, glaube ich, diese Kunst zwischen, diese Vermischung zwischen, okay, ist es jetzt noch Arbeit oder ist es privates Vergnügen oder so, ist dann auch schwer zu treffen, weil man es ja eigentlich auch Bock macht dann, die Sachen, die man macht, so. Und dann ist genau das, was du gesagt hast, Mixo, dass es dann irgendwann schwerfällt und dann man auf einmal merkt so, ach cool, so mal nichts zu tun, ja. Das geht ja auch. So. zurück zu eurer Mucke. Ihr sagt ja selbst, das haben wir auch gerade eben schon ein bisschen eruiert, dass ihr quasi von diesen klassischen Beatmaker zu den zu richtigen Produzenten herangewachsen seid, einfach die sich viel mehr in die Arbeit involvieren, der Künstler, und dass ihr einfach das als Gemeinschaftsprojekt sieht und einfach jeder ein gutes Interesse daran hat, dass das Ding rund wird, so am Ende so. Und jeder gibt seinen Teil, den er machen kann, aber unabhängig von irgendwelchen vermeintlichen Grenzen, die man da einhalten sollte, um es am Ende einfach besser zu machen. Und dadurch ist ja auch da irgendwann die Idee entstanden, quasi euer erstes gemeinsames Album rauszubringen, Futura. Und im Stream mit Tilo im April habt ihr schon verraten, dass die Leute sich auch auf ein weiteres Mixo & McLeod Album freuen dürfen. Und Sehnsucht, glaube ich, die erste Single daraus war. Könnt ihr dazu mittlerweile mehr sagen? Seit April ist ein bisschen Zeit vergangen. Wie weit ist der Stand?
Ja, ich wusste gar nicht, dass wir es angekündigt haben. Aber im Prinzip, ja, also ist ja eigentlich so der Schlüssige, glaube ich, wenn man ein Artist-Projekt startet, ein erstes Album rausbringt, so, dass dann natürlich auch irgendwie die Idee von einem zweiten erstmal ist. Der Stand ist schwer zu sagen. So. Wir hatten halt, um dieses ganze Album zu machen, eigentlich und wir hatten ja dieses Loft gemietet, wo damals auch der Livestream entstanden ist und haben da unser Album angefangen, eigentlich so mit so einem neuen Umfeld, neuen Sound versuchen zu kreieren und haben da auch lange jetzt so ein bisschen rumgespielt in dem Sinne. Also wir haben uns einfach ausprobiert, wir haben auch viel, sind echt eher analoger geworden, wir haben auch eine größere Gruppe um uns gebildet, hier mit den Jungs mit Barski, Dee, Zizzy, Lee, also die ganzen Edition Krei-Jungs, also die auch uns anders zu, mit dem man anders jetzt in eine Session geht. Dadurch sind wir vielleicht nicht so effektiv geworden, was unser Album angeht. Also so, was sie jetzt, okay, wir haben jetzt das Album fast fertig. Deshalb, wir befinden uns da noch in so einer, weiß nicht, so einer Phase, so von Anfang fast. Aber da, wir müssen halt auch so ein bisschen reagieren auf jetzt zum Beispiel Sehnsucht und jetzt auch Nachtswach, wie laufen die Singles. Und ich glaube, bei uns ist gerade eher der Fokus darauf, ey, lass uns doch lieber geile Singles, also so eher auf die Singles gelegt, als jetzt das Album fertig zu machen. Wenn wir dann merken, wir haben gute Songs, die wir als Singles releasen können, dann wird wahrscheinlich relativ zeitnah das Album kommen. Weil da haben wir sehr viel Stuff gesammelt, aber viel arbeiten jetzt eigentlich gerade eher so von Single zu Single und versuchen da halt irgendwie so das Maximum da auch drumherum rauszuholen.
Dann seid ihr nicht so in einem richtigen Albumprozess, wie man sich es vielleicht vorstellen kann, also mit so hier, wir arbeiten jetzt dran und also gibt es ein Release-Datum zum Beispiel schon über, oder an einen Zeitraum vielleicht? Noch nicht.
Also das genau ja das Ding. Wir kommen eigentlich auch von typischen Albumproduktionen, wie auch zum Beispiel Wasel Hitman. Da hat man einen Künstler, weiß, es müssen irgendwie 15 Songs werden, arbeitet über ein paar Monate dran. Die Tracklist füllt sich immer mehr, da kommen wir ja her und wir lieben diese Arbeit auch. Aber gerade bei so einem Produzentenalbum liegt es ja eigentlich schon im Sinn der Sache, dass das Ganze eher so ein bisschen Compilation-mäßig wird. Mhm. Weil bei jedem Song sind andere Künstler drauf. Alleine dadurch ist ja dieser Anspruch, es muss jetzt irgendwie so ein Storyteller-Album oder ein Album mit einem roten Faden, das kriegst du ja dadurch schon alleine gar nicht so wirklich hin. Und aus dem Aspekt heraus machen wir uns eigentlich gerade total locker, versuchen einfach coole Songs zu machen und versuchen, um diese Releases dann halt eine coole Story zu erzählen. Es hat angefangen mit Sehnsucht, mit Tilo und die zweite Single ist ja jetzt Nachtswacht mit Mako. Weiß ich gar nicht, ob die Leute das so checken, was dann genau unsere Single ist, weil wir haben auch so immer Releases, wo wir jetzt schon als Künstler, als Feature dabei stehen quasi. Aber auch da haben wir uns am Anfang so einen Kopf gemacht und im Endeffekt ist es heute leider alles nicht mehr so wichtig. Die Leute wollen, glaube ich, einfach coole Singles haben mit einer coolen Story dahinter, irgendwas Handfestes, was real ist, was nicht irgendwie fake wirkt. Deswegen waren wir ja auch mit Mako in New York, mit diesem ganzen Skate-Background. Es sind einfach coole kleine Geschichten, die in sich funktionieren und wo man vielleicht nicht mehr die ganz große Albumgeschichte braucht, wie früher war, so, jetzt kündigen wir an, jetzt müsst ihr vorbestellen, in der Box ist das. Das ist auch jetzt schon wieder ein paar Jahre alt. Und wir versuchen da immer sehr am Zahn der Zeit zu bleiben und deswegen ist für uns einfach gerade alles sehr entspannt. Wir haben unser eigenes Label gegründet. Wir gucken einfach Step für Step.
Super. Beim letzten Album hattet ihr mehr oder weniger eine relativ genaue Vorstellung, was ihr machen wolltet. Lukas Teuchner meinte auf der Auf-Level-Doku Folgendes.
Bei dem Album von Mixo McCloud finde ich relativ besonders, dass die Jungs haben verstanden, beziehungsweise dass der Ansatz war, dass es nicht darum ging, immer die größten Artists zu vereinen, sondern einfach spezielle Paarungen zu schaffen.
Da ging es quasi um Paarungen, dass ihr geguckt habt, so Artists, die bisher noch nicht miteinander gearbeitet haben, irgendwie auf einem Song zu vereinen. Jetzt habt ihr gerade gesagt, okay, ihr habt jetzt nicht so klassischer Albumprozess, wie es ist, aber gibt es so eine gewisse Vision, wo es dann hingehen soll? Du hast jetzt schon mal das Stichwort Compilation fallen gelassen, Mixo. Wie kann man sich euer nächstes Projekt vorstellen? So kann man doch schon was sagen. Habt ihr schon was im Kopf?
Also vielleicht, um einmal auf diese Kombis anzusprechen, da sind wir jetzt gerade nicht mehr so hinterher. Das sieht man ja auch daran, dass die ersten beiden Singles mit Tilo und Mako jetzt Solo-Singles quasi waren, mit einem Künstler. Da glaube ich, das haben wir beim letzten Album einfach schon so ein bisschen erzählt. Wir hatten Summer Jam, Jamul und Luciano auf der ersten Single und dann ging es immer so weiter mit diesen Kombis. Und das ist, glaube ich, zumindest ein Aspekt, wo wir sagen, ey, haben wir jetzt gemacht, was kann man noch machen? Was es jetzt genau wird, also das ist ja auch nur die Anzahl der Künstler, wissen wir gar nicht. Aber das ist so ein Punkt, wo wir gesagt haben, ey, das haben wir jetzt durchgespielt, muss nicht nochmal unbedingt sein.
Mhm. Also ihr versucht jetzt nicht nochmal neue Kombos zu erschaffen, die es irgendwie vorher noch nicht gab.
Nicht auf Zwang. Wir haben jetzt ein, zwei Dinge, wo wir denken, ey, vielleicht können wir da was zusammenbringen, was vielleicht vorher noch nicht gab. Ist natürlich trotzdem nice. So, es gibt so manchmal so schlüssige Sachen, ohne jetzt genau was nennen zu wollen. Es gibt manchmal so Sachen, wo man sich denkt, warum haben die noch keinen Song zusammen gemacht? Und vielleicht ist es ganz cool, wenn wir es dann irgendwie zusammen, wir es zusammenführen. Aber ich glaube, genau wie Josh sagte, das ist jetzt nicht mehr so dieser Aufhänger von dem Ganzen. Mhm. Ich glaube, wir legen den Fokus gerade eher so über das Soundbild, was wir für den Künstler, jeweiligen Künstler schneidern, dass es halt da dann sehr fittet oder vielleicht irgendwie was auch hervorholt, was der Künstler vielleicht bisher noch nicht hatte, was wir gesehen haben, aber er vielleicht in dem so Maße noch nicht hatte. Und ich glaube, da ist gerade so ein bisschen das Interessante. So, ey, wir haben jetzt relativ auch jüngere Künstler, die ersten beiden Singles gehabt, genau, dass wir uns da vorher so ein bisschen oder damit auseinandersetzen, was kann man denen jetzt irgendwie noch Geiles dazugeben, was vielleicht vorher noch nicht war. Und ich glaube, genau, das ist irgendwie gerade so ein Ansatz auch so ein bisschen. Das jetzt halt wird wahrscheinlich auch soundmäßig, also wird es auch wieder noch weniger Richtung geben als bei Futura, also beim ersten Album. Ich glaube, da wird jetzt auch noch viel freier gearbeitet werden. weil wir halt statt die Features auf zusammenzubringen, vielleicht eher darauf achten, ey geil, wir machen den und den Sound, der vielleicht geil zu ihm finden würde. Dadurch werden aber auch ganz viele verschiedene Soundbilder, glaube ich, stattfinden auf dem zweiten, also noch mehr.
Mhm. Jetzt habt ihr mit Marco und Tilo quasi zwei Vertreter der jüngeren Generation da schon mal quasi aufs Album gepackt. Kann man schon was über die Features sagen, die draufkommen? Sind es die Altbekannten auch oder sagt ihr bewusst nein, ihr wollt quasi nach neuen oder einfach kommt, was kommt? Was kann man zu den Features sagen? Leute sind natürlich heiß drauf, wollen wissen, was packt Mixo McCloud jetzt als nächstes an?
Du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht mit was kommt, das kommt. Und das passt auch irgendwie zu unserem Ansatz, den wir gerade verfolgen. Wir haben in der Vergangenheit gemerkt, dass man sehr wenig planen kann, wenn wir jetzt sagen, ey, der Künstler soll auf diesem Beat irgendwas machen und wir wünschen uns so einen Song. Zu 99,9% ist am Ende was anderes rausgekommen. Deswegen, wir gehen gerade einfach ins Studio, machen Musik und deswegen, das kann der kleinste Untergrundkünstler sein. Aber klar, so die üblichen Verdächtigen, mit denen wir viel Musik machen, die werden hoffentlich auch wieder auf unserem nächsten Album drauf sein. Da sind wir auf jeden Fall guter Dinge. Also da können die Fans beruhigt sein.
Sehr gut, sehr gut. Und ihr hattet ganz am Ende vom All Good Podcast fast so nebenbei erwähnt, dass ihr schon seit längerem international arbeiten könntet, aber euch mehr auf den hiesigen Markt quasi konzentriert oder den Fokus erstmal hier drauf legt. Wie ist es aktuell und mit wem könntet ihr arbeiten, mit wem wollt ihr vielleicht sogar arbeiten, wenn man jetzt auf den quasi internationalen Raum schaut?
Ich glaube, der Punkt, also der Standpunkt ist immer noch ein ähnlicher. Wir haben auf jeden Fall also die Möglichkeit, da reinzugehen, rein über die Kontakte, die man sich geschaffen hat, über Verlag oder labelseitig ist. Besteht natürlich die Möglichkeit, international zu agieren. Aber das ist halt genau das Gleiche, oder was Josh auch meinte, wir machen gerade eigentlich eher alles so nach einem Gefühl heraus. Und wir sind, glaube ich, selber nicht an dem Punkt, wo wir jetzt so, also es gibt ja wie Central Sea oder keine Ahnung, diese ganzen, es gibt ja total interessante Artists, wo man sich vorstellen könnte, man könnte mit denen arbeiten, aber ich glaube, wir sind selber nicht so krass into it, einen internationalen Markt auf dem Schirm zu haben. Und deshalb wäre es so ein bisschen unnatürlich zu sagen, wir machen ein internationales Album gerade, weil wir halt das gar nicht so krass auf dem Schirm haben und das wäre so ein bisschen, das müsste man sich so ein bisschen aus den Rippen ziehen. Aber ich finde immer noch den Ansatz auch total interessant, vielleicht irgendwann den Step dann zu machen. Nur dann müsste man, glaube ich, sich selber voll damit auseinandersetzen, weil was ist gerade fresh, wo will man hin oder mit wem könnte man arbeiten und das ist gerade nicht so gegeben.
Genau, also wir haben das damals, glaube ich, erzählt aus dem Aspekt, weil wir ja schon mal die Möglichkeit hatten, in Los Angeles zu arbeiten und da gab es auch ein paar Sessions mit internationalen Writern und auch ein, zwei sehr, sehr weltberühmten Produzenten.
Wie zum Beispiel,
das war auch alles cool.
Wen hast du erwähnt?
Das hast du nicht gehört, oder? Ist auch wirklich egal, weil wir es nicht verfolgt haben. Wie Lauren gerade meinte, wir machen viel aus dem Gefühl heraus. Und dann sitzt man in diesen internationalen Sessions und der Vibe bei den Amis ist einfach so ein gewisser anderer. Wir sprechen beide recht gut Englisch, aber es ist trotzdem noch was anderes, ob du in deiner Muttersprache Songs schreibst, gerade wenn Laura mitschreiben will. Die haben jetzt nicht auf zwei Deutsche gewartet, die so halb geiles Englisch sprechen. Ich meine, das kriegen die auch noch selber hin. Und da muss man dann einfach sagen, ey, macht man das jetzt, weil irgendwie alle dir sagen, international wäre jetzt der nächste Step. Oder machst du es wirklich, weil du total Bock drauf hast? Und aktuell haben wir eher Bock auf deutsche Musik gut zu machen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein besserer oder wichtigerer Ansatz für uns, als jetzt irgendwie auf Zwang jetzt was Internationales zu machen.
Ja, du hast, glaube ich, auch erwähnt, das ist halt auch immer so ein, ne, man müsste eigentlich auch vor Ort sein, viel mehr, damit es quasi einfach mehr vibet und so. Man muss flexibel sein, auch gerade bei so Sessions, die ich mir vorstellen kann.
Total.
Einfach. Und dann so hin und her jetten geht gar nicht. Auf Press auf zwei Wochen irgendwas zu erzwingen, ist wahrscheinlich auch nicht so, dass wir arbeiten wollt. Deswegen, okay. Du hattest auch gerade gesagt, dass zum Beispiel die Sessions mit den Amis ein bisschen anderer Vibe her sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da einfach, wie gesagt, zwei Deutsche, die so vom Teich rüberkommen, quasi jetzt mal mit Vibe in der Session wollen. Das ist jetzt nicht das, worauf sie gewartet haben. Aber auch hier mit den Artists hier quasi, mit denen ihr arbeitet, ist ja immer so eine Vertrauenssache, weil ihr seid ja schon sehr close. Auch gerade Mucke machen, ne? Auch gerade wenn es ein bisschen persönlicher wird oder so, ist ja viel mit Emotionen, vielleicht auch mit Egos und so weiter und so fort verbunden. Und ich glaube, ihr hattet gemeint, dass ihr manchmal einfach sich auch das Vertrauen erstmal erkämpfen muss. Einfach, dass da einfach eine gewisse Offenheit gelebt wird. Weil sie natürlich auch in verschiedenen Lebensabschnitten sind, die Leute. bei wem hat es zum Beispiel direkt gematcht, also es war so, wo ihr es vielleicht auch gar nicht erwartet hättet, und bei wem hat es aus irgendeinem Grund erst mal vielleicht ein bisschen gedauert oder war es sogar am schwersten?
Also gefühlt klappt es eigentlich bei allen dann doch recht schnell. Es ist, glaube ich, eher so eine Erwartungshaltung, die man hat, jetzt vor allem in letzter Zeit mit Thilo und mit Mako, die ja deutlich jünger sind als wir und gefühlt dann auch irgendwie aus einer anderen Ära kommen und irgendwie ganz andere Gedanken haben, in einem ganz anderen Lebensabschnitt stecken. Und da macht man sich im Vorhinein eher diese Gedanken, boah, wie reagiert man jetzt aufeinander und wie kommt man klar? Aber meistens ist es total easy. Vielleicht kann McLeod da auch noch was zu erzählen.
Ja, also genau. Ich wüsste jetzt auch gar nicht genau, ob man sich jemanden rausnehmen könnte, wo es erst gar nicht geklappt hat oder erst total stark. Ich glaube, das pendelt sich irgendwie ein. Wie Josh meinte, das ist halt relativ ähnlich immer. Aber, also ich glaube, dass das aber auch ganz, also an so unserer Art liegt, glaube ich, dass die Leute sich relativ schnell bei uns wohlfühlen. Und deshalb relativ auch schnell, also schon am ersten Tag vielleicht was zustande kommt oder, also wir, eigentlich haben wir relativ, ja, selten so Momente, wo wir denken, jetzt voll der Scheiß. Also so, gut, also dass sich irgendwie so komisch anfühlt. Ich müsste jetzt gerade echt überlegen. Ich versuche jetzt gerade echt zu.
Also, ohne dass das, doof klingt, aber gefühlt, wenn es mal so gar nicht geklappt hat, lag es wirklich meistens eher am Künstler, weil wir uns schon gerade beim ersten Treffen sehr zurücknehmen, überhaupt nicht irgendwie einen raushängen lassen von wegen, jetzt bist du hier bei den tollen Produzenten. Ich glaube eher im Gegenschluss, dass die Leute immer überrascht sind, wie locker wir sind, weil die, glaube ich, das Gefühl haben, die kommen da jetzt zu irgendwelchen Neuzeit-Dieter Bohlens mit Goldkettchen und ja, so wie man sich so diesen Musikmanager oder Produzenten vorstellt. Und wenn dann diese Aufleckerung kommt, ey, das sind aber echt entspannte Typen, dann haben wir da eher meistens so einen Bonus direkt, den wir ausgespielt haben. Mhm. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und deswegen, also ich glaube, wir nehmen uns da schon sehr zurück, gucken, dass es dem Künstler gut geht, weil wir wollen einfach, dass die Künstler, wenn sie mit uns arbeiten, eine coole Zeit haben, dass sie sich wohlfühlen. Und wenn es dann mal gar nicht klappt, dann ist es auch meistens fast schon final, dass wir sagen, okay, das wird auch nichts
mehr. Das wird auch nichts mehr, ja.
Andererseits jetzt nicht nur, dass wir auch so sehr auf den Künstler achten, wir haben auch selber nicht mehr so, also das hatte man vielleicht vor ein paar Jahren noch mehr, wo man Molz und oh, jetzt trifft man zusammen und so. Also ich glaube, wir versuchen auch selber die Ansprüche jetzt nicht die ganze Zeit so oben zu halten, dass wir in eine Session gehen und sagen, wir müssen jetzt, müssen jetzt. Sondern ich glaube, das kriegt ein Künstler dann auch mit. Dass ja, also ich glaube, die Künstler haben wahrscheinlich selber oft mehr, machen sich selber mehr Druck, als wir den quasi mit reingeben, weil wir, ich glaube, das versuchen auch voll rauszunehmen. So dieses so, wir sagen auch immer, ey, selbst wenn wir jetzt so 2-3 Tage erstmal nur kennenlernen, nichts machen, so wir sprechen auch eigentlich alles immer vor der Session an, gerade bei jüngeren Künstlern, dass wir sagen, ey, lass uns erstmal ganz in Ruhe machen. Und meistens hatten wir jetzt das Glück, dass trotzdem am ersten 2 Tage welche Banger entstanden sind, so. Aber das war nie so der Druck, nie der Need. Ey, manchmal chillen wir auch erstmal voll lange mit denen und so. Also je nachdem, man muss halt auch immer voll drauf eingehen. Manche wollen sofort ans Mic Step, manche wissen noch nicht ganz. Deshalb, aber wir lassen den meisten Künstlern schon die Freiheit und sind halt aus unserer Erfahrung heraus, halt jetzt wissen wir halt auch, wie wir mit denen umgehen können, mit den verschiedenen Charakteren. So. Deshalb im Endeffekt, glaube ich, man braucht, glaube ich, immer 1-2 Tage, selbst wenn wir uns jetzt 2-3 Tage miteinander länger kennen, wäre ein ganz anderer Punkt, mit dem, auf dem man redet, als am ersten Tag, sag ich mal. Deshalb, aber ich glaube, es ist immer relativ ähnlich bei den Künstlern so.
Ich frage, weil du, Mixo, 2015 auf dem Out for Fame Festival, dem guten Toxic im Interview, zu den Vorteilen eines Producers Folgendes gesagt hast.
Ja, die Rapper haben ja immer so eine Selbstwahrnehmung und haben immer sehr viel Angst, dass sie nach außen hin kaputt geht, wenn sie jetzt so oder sowas machen. Und als Produzent kannst du die einfach zulabern.
Ja, ist wahrscheinlich dann damals das Problem gewesen, dass schon damals wir die Künstler vielleicht beeinflussen wollten, im Sinne von, versuch doch mal sowas, lass doch mal so eine Hook versuchen. Ja. Und die meisten hatten halt damals total Angst, dass das falsch rüberkommt, dass ihre Fangemeinde das nicht von ihnen erwartet und dann der große Shitstorm kommt. Ja, aber das machen wir immer noch. Wir labern die Künstler so lange zu, bis sie auf uns hören. Und wenn dann die Goldene kommt, dann sind auch alle happy. Wenn sie nicht kommt, dann kriegen wir großen Ärger.
Ich habe auch mit Vega über das Thema Songwriting gesprochen, und weil ich ihn auch für einen sehr, sehr talentierten Vertreter dieser Spezies halte. Und er meinte Folgendes.
Du kommst ja dann in Diskussionen, wo du was vorschlägst, und dann sagt er, nee, das ist nicht geil, und dann denkst du dir, Bruder, ich rap doch 38 mal so gut wie du, sag mir doch nicht, was hier geil ist. Dieser Modus, und das macht das so schwer, da bin ich nicht kompatibel einfach, weißt du? Und da habe ich einfach gemerkt, Bruder, das Einzige, was mir Spaß macht, ist meine Mucke.
Jetzt rappt ihr vielleicht nicht unbedingt 38 Mal besser als die Jungs und Mädels, mit denen ihr arbeitet, aber ihr habt natürlich einfach eine gewisse Erfahrung, auch was Hits angeht. Guck mal, da wackelt er mit dem Kopf, der Mix so. Naja.
Spaß.
aber ihr habt einfach eine gewisse Erfahrung und so und wisst vielleicht auch, wie man an die eine oder andere Sache besser rangeht oder nicht, und was vielleicht auch was funktionieren könnte vielleicht oder schon mal funktioniert hat, ohne jetzt, dass ihr Sachen immer wieder reproduziert. Aber inwieweit habt ihr manchmal Kopfschmerzen bei so einem Prozess? Wenn ihr quasi
ich an das Zitat denke, ich glaube, wir könnten manchmal flowtechnisch oder irgendwie manchmal Sachen einfacher teilweise rappen als manche andere, also so, oder auch als ein Künstler, aber da ist halt so der Punkt, gerade jetzt so, wonach wir auch suchen, oder ist ja nicht, dass wir irgendwie Leuten hier, nimmt mal den Flow mit dem Text und macht mal irgendwas daraus, das ist ja gar nicht unser Ansatz. Was wir geil finden, ist auch Künstler, die uns was reingeben können. Und das auch ganz unabhängig davon, welche Bekanntheitsgrad oder irgendwas, weil fast alle, mit denen, die wir arbeiten, die haben halt, die strahlen halt A was aus, die haben einen Kopf, einen eigenen, und ja, die wissen auch, wo die hinwollen. Das heißt, wir sind ja sehr wenig auch jetzt in so einem Prozess, wo wir von null auf irgendwelchen Leuten, also jetzt gerade irgendwie einen Text und einen Beat geben. Das heißt, ich würde mir gar nicht rausnehmen zu sagen, ich weiß das jetzt viel besser, weil ich ja an den Dude gerade glaube, der es performt und der Künstler ist. Weil was wir versuchen, ist, glaube ich, nicht unsere Vision, den zu erklären oder ja, ich kenne das ja, das wird ja so gerappt und keine Ahnung, sondern ich schaue mir, bevor wir in die Session gehen, schauen wir uns die Künstler an, was bringen die eigentlich mit, wofür mag man die oder wofür feiern wir die ab, und versuchen das dann so ein bisschen besser zu machen, ob es textlich und so, weißt du, an den verschiedenen Positionen. Und deshalb glaube ich, also so komme ich selten in so eine Situation, wo jetzt denken, boah, jetzt kommt ja gar nichts bei rum, obwohl wir eigentlich was viel Besseres im Kopf hätten. So. Ich glaube, das passiert gerade auf keinen Fall.
Ich habe so einigermaßen eine Vorstellung, aber Leute da draußen, für die ist es vielleicht komplett fernab. Deswegen, wie läuft so eine Session ab? Also könnt ihr mal so grob in kurz quasi so, wie das abläuft, wenn Mix und McCloud quasi in einer Session sind mit Künstler X und Künstler Y, also vielleicht auch zwei unterschiedliche Beispiele von, keine Ahnung, wie arbeiteten Summer und Weezy und Luciano im Gegensatz zu Bowser, Loredana und Tilo? I don't know, also you name it.
Also es gibt schon unterschiedliche Sessions, unterschiedliche Künstler, aber das Grundding, wie wir starten, ist eigentlich immer das Gleiche. Nachdem man sich kennengelernt hat, was jetzt im Falle von den du hier genannt hast, nicht mehr vonnöten ist, weil man sich schon kennt, wird meistens Hallo gesagt, dann wird ein bisschen gequatscht über alte Zeiten, ein bisschen Gossip ausgepackt, ein bisschen gelacht, was getrunken, und dann setzen wir uns im besten Fall einfach hin und klimpern drauf los. Das heißt, es gibt meistens keinen wirklichen Plan. Gibt's auch mal, wenn der Künstler gerade noch irgendeinen Song braucht für sein Album, aber eigentlich mögen wir es am meisten, wenn wir einfach von null Musik machen, rumklimpern, und es entsteht einfach so. Das ist eigentlich so unsere Traumvorstellung. Und wo es sich dann unterscheidet, ist wirklich, wie die Künstler im Detail arbeiten. Also Summer Jam ist jemand, der nimmt am Tag 5 Demos auf und entscheidet sich im Nachhinein, ey, in diesen Song will ich jetzt mal richtig reingehen und den will ich fertig machen. Dann gibt's Künstler wie ein Apache, der sagt dir, ey, wir haben jetzt was, ich will nur daran arbeiten, und es dauert jetzt 10 Stunden. Und das ist auch irgendwie, also es ist von der Qualität genau gleich gut. Das sind dann wirklich nur so Präferenzen, wie die Künstler schreiben. Aber so das Gesamtding ist eigentlich immer gleich.
Okay. Ja, stimmt. Also das ist echt nur die Art und Weise, Herangehensweise, wie der Künstler schreibt, beeinflusst eigentlich den musikalischen Prozess. Weil ganz selten, also wir haben jetzt ganz selten mal Leute, die zum Beispiel gesagt haben, guck mal, macht mal den Beat, und dann, weißt du, so. Das heißt, die Struktur, wie Josh schon sagte, fangen wir eigentlich immer relativ frei an. Aber ab dem Punkt, wo man merkt, okay, man ist jetzt an was dran, ist halt die Frage, macht man jetzt eine schnelle Skizze drauf und guckt erstmal, was passiert, oder wie ein Apache macht es halt, wie ein gutes Beispiel, dass ich halt sehr lange mit dem Text auseinandersetze, sagt, ja, guck mal, das könnte man jetzt sagen. Und dann sitzt man erstmal sehr lange und schreibt Text und nimmt dann erst auf zum Beispiel. Mhm. Also sehr, sehr unterschiedlich. Aber echt nur an der Stelle, was das Schreiben angeht. Und da ist halt auch wieder vorhin zu der Aussage wegen dem Mitschreiben, da darf man halt auch nicht denken, ah, guck mal, ich habe doch jetzt hier eine Line und warum nimmt der die denn nicht? Nee, also wenn ein Apache zum Beispiel oder sein Songkonzept ist, dann versucht man so ein paar Lines reinzuführen und sagen, ey, guck mal, das könnte schön passen. Und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Dann ist so gar null Ego. Diese Sache darfst du halt dann nicht mehr haben, weil dann darfst du den vielleicht so ein bisschen zuspielen, aber er macht ja eh alles selber.
Ja.
Deshalb kann man mitarbeiten, aber muss halt darf halt nicht das Ego haben, dass man jetzt, warum nimmt der die Line nicht oder so.
Genießt ihr es eigentlich, dass ihr die Personen seid, die so ein bisschen in zweiter Reihe stehen? Die quasi auch vielleicht nicht jeder überall kennt. Ihr könnt durch die Städte laufen vielleicht, ohne dass ihr irgendwie von Fanhorn überlaufen wird. Vielleicht ist es auch noch nicht so, I don't know. Aber das ist nämlich, was ich mich immer gefragt habe, so, eigentlich ist es doch geil. Also du bist immer bei Überhits dabei, produzierst quasi alles mit, nimmst auch teil, aber hast trotzdem deine Ruhe.
Ja, vielleicht sollten wir keine Videointerviews machen.
Nee, aber Abbruch.
Stimmt, der hat ja voll
recht. Vielleicht,
jetzt sagst du was.
Ich kann ja ganz kurz erzählen, weil es bei mir gar nicht so das Thema ist. Ich war irgendwie schon immer Produzent. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Ich wollte nie auf einer Bühne stehen. Deswegen, für mich ist cool, wie es ist. Aber ich glaube, bei MacLeod ist das Ganze noch ein bisschen gespaltener. Deswegen kann
ich ja, gespaltener, ja, es ist tatsächlich so. Ich war ja, also ich habe es ja auch geliebt, auf der Bühne zu stehen. Ich glaube, dass halt manche Leute da halt mehr Drang zu haben. Also es ist immer so eine Ego-Sache wahrscheinlich. Ich glaube, Künstler sind sehr, also sind auf jeden Fall andere Menschen und werden auch nochmal zu anderen Menschen, wenn die wirklich auf einer Bühne stehen. Ich glaube, das macht halt auch nochmal sehr viel mit ein. Zum Glück war es bei mir noch immer im relativ kleinen Rahmen, glaube ich, sodass ich mich jetzt auch zurücknehmen kann. So. Aber so im Nachhinein, also ich, was ich halt gerne machen würde, ist halt manchmal auch so einen Song rausbringen und irgendwas, aber diese große Bühne und dass man nicht dieser Typ ist, der draußen nicht mehr rumlaufen kann, das genieße ich schon sehr, weil so kann ich halt auch meinen Alltag, also ich bin auch total der Typ, der die ganze Zeit nur in seinen Schlappen vor der Tür rumrennt und Kaffee trinkt und isst und dann wieder irgendeinen Scheiß macht, Roller fährt, Fahrrad fährt und dann denke ich mir manchmal, okay, geil, also mich halt immer, also vielleicht ist es auch cool, wenn einer erkennt, aber ich glaube, man verfällt automatisch in eine Rolle, wo man vielleicht manche Sachen gar nicht mehr macht, weil man denkt, man wird mehr beobachtet oder man müsste mehr irgendwas darstellen. Mhm. So, deshalb glaube ich, das auf jeden Fall finde ich gerade sehr angenehm, nicht komplett so im Vordergrund zu sein und gleichzeitig irgendwie trotzdem einen guten Einfluss auf alles zu haben. So.
Mhm. Dann, wenn ich richtig rausgehört habe, ist dann aber der Gedanke von, dass quasi du jetzt mal mehrere Songs oder Alben oder vielleicht als Künstler MacLeod quasi nochmal irgendwie irgendwo stattfindest, noch nicht ganz weg aus dem Kopf.
Nee, auf keinen Fall. Also ich kann mir jetzt immer vorstellen, ich mache auch sehr gerne Musik und sehr gerne Skizzen und ich glaube auch einfach, dass so aus der künstlerischen irgendwann in irgendeiner Art und Weise mal gerne was raushauen würde, so. Vielleicht, aber, also auch kein Stress mehr, aber es ist irgendwie so ein, trotzdem so ein innerlicher Drang, der mir da noch verfolgt. Aber es geht da auch nicht mehr so um, ich muss jetzt vor 100.000 Leuten stehen, sondern eigentlich nur um irgendwie was Schönes zu droppen.
Selbstverwirklichungsaspekt, ja, genau. So. Okay, ich frage auch wegen in zweiter Reihe stehen und wie gesagt, weil, wenn man sich euer Katalog anguckt, ich habe es vorhin angesprochen, ist es wirklich, also absurd. So, ich habe mir nur so Top 10 Sachen und das sprengt schon gefühlt alles, was man so, so kennt und ihr steht hier in der Regel als Producer, teilweise als und als Songwriter in den Credits quasi und vielleicht sogar noch als Interpret. Und ein Laie könnte jetzt denken, ja geil, das heißt, ich verdiene ja auch doppelt und dreifach so viel.
Da würde ich einmal kurz einspringen.
Oder wie können die Leute sich das
vorstellen? Wenn du den beim größten Anbieter schaust, wenn der Autor steht, ich glaube, das verwechseln viele, ist auch Autor ganz oft der Producer gemeint. Und deshalb, das führt voll oft zu Verwirrungen. Weil, also auch nur als kleine Erklärung, manchmal, wenn ein Autor steht in den Credits, ist trotzdem der Autor auch der einfach nur der Producer gemeint. Vielleicht hat er gar nicht mitgeschrieben, es ist nur so ein bisschen falsche Deklarierung an der Stelle. Aber okay, aber zu dem anderen Punkt, verdienen.
Also wenn ihr quasi, ne, ihr gebt Texte da und macht Beats quasi und allem drum und dran, und also verdient ihr dann auch doppelt so viel, jetzt als dumm gefragt quasi, oder ist es trotzdem noch auf dem Level so, ohne dass ihr jetzt den Kontoauszug geben musst?
Doppelt so viel auf keinen Fall. Es gibt in der Musikindustrie verschiedenste Einkommensstreams, sag ich mal. Und bei uns ist es halt hauptsächlich die GEMA. Und mittlerweile, weil wir ja auch als Künstler releasen, jetzt auch quasi die mechanischen Einnahmen. Aber großer Teil fällt halt weg, weil wir nicht live auftreten können. Wir haben kaum irgendwelche Werbedeals und so. Da sind wir gerade alles dran, das verbessert sich. Aber das kann man auf jeden Fall mit Nein beantworten. Wir haben nie so viel verdient wie die Künstler, für die wir gearbeitet haben. Aber das ist auch irgendwo richtig, weil wenn du jetzt mal überlegst, wir als Produzenten konnten ja immer für 10 Leute gleichzeitig produzieren, wenn nicht für 20. Hatten nie so eine Art Karriere, die irgendwann vorbei ist. Wir waren nie so in der Kritik, wenn mal irgendwie was Privates bei uns passiert ist. Wohin Künstler im Gegensatz dazu hat vielleicht eine Karriere von 5 Jahren, kann jederzeit irgendeinen Shitstorm bekommen, gibt sein ganzes Leben, auch seine Privatsphäre dafür, kann nicht mehr draußen rumlaufen. Deswegen ist es auch ganz klar, dass ein Künstler irgendwie ein bisschen mehr verdient. Aber wie gesagt, wir haben dafür die Masse, wir können 10 Künstler gleichzeitig produzieren. Von daher hält sich das alles in Waage. Aber wir beide müssen ja auch immer noch teilen, deswegen...
Nee, ich find's ja super. Also ich find's super, dass das Producer einfach jetzt viel mehr ins Spotlight kommen. Das habe ich in mehreren Interviews einfach schon immer wieder gesagt, weil da glaube ich viel mehr Arbeit dahinter steckt, als man vielleicht glaubt. Gerade so, wenn man so arbeitet, wie ihr jetzt arbeitet so und wie es auch glaube ich jetzt immer mehr andere Leute auch machen. Mhm. Dass da auch endlich jetzt quasi was bei rumkommt in Anführungszeichen, weil wie gesagt, ihr kommt aus Zeiten, wo halt mal ein MP3 für 50 Euro irgendwie vertickt hat, quasi, weil die Wave-Datei nicht mehr da war oder so. Und deswegen diese Zeiten sind ja definitiv rum.
Josh, Alter, das war
Die Zeit ist ja zum Glück rum, deswegen ist es ja super und es freut mich und ich glaube auch die Leute da draußen, dass sich das einfach besser verteilt, abgesehen davon, dass der Markt ja eh viel größer geworden ist und jetzt eh jeder mehr von diesem Kuchen bekommen kann, umso besser. Apropos Kuchen, Tilo hat auf dem Splash ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, er hat nämlich Folgendes gesagt.
Mit Mix und MacLeod, ich weiß nicht, wie viel ich sagen kann, also es kommen bestimmt noch 5-6 Songs zusammen. Eventuell auch Tilo X Mix to MacLeod Projekt. Who knows?
Jetzt habe ich hier 2 Jungs sitzen, die eventuell mehr wissen könnten darüber.
Das wusste ich gar nicht, kann ich gar nicht die Aussage. Ja, wir sind auf jeden Fall...
Also, nee, habe ich auch noch nicht gehört.
Ne, wir sind ja auf jeden Fall dran, mit ihm Mucke zu machen. Gerne. Auf jeden Fall, wir haben ja auch im Livestream haben wir noch einen Song gemacht, wir haben ja auch einen Song angeteased, der ja auch schon halb im Internet also zu hören ist. Von dem wir sehr viel halten und wir machen natürlich Songs mit ihm und wie es dann rauskommt, gucken wir mal. Mhm. Auf jeden Fall kommen da Songs zusammen.
Ja, dann belassen wir es mal dabei. wenn man beim Beispiel Tilo oder Marco jetzt auch bleibt, dann gibt es ja einige, die sagen, soundtechnisch oder überhaupt Look, wie auch immer, was hat das mit Hip-Hop zu tun? Ihr seid ja sehr offen, was Entwicklung von Musik ist angeht oder auch Grenzen, auch gerade im Deutschrap und so. Ja. Ihr seid auch keine Fans von so Schubladen, so, ne? Also wie man quasi irgendwas beschreibt und zuordnet. Wie ist eure Meinung zu dieser ganzen Kritik, die jetzt so ein bisschen aufkam? Das ging auch vor allem los mit diesem ganzen Live und Studio, ne? Als jetzt wieder Festivals kamen, war diese ganze Debatte, verschiedene Leute haben sich dazu geäußert. Und also inwieweit könnt ihr sie vielleicht auch verstehen oder könnt ihr es vielleicht auch nochmal anders beurteilen, weil ihr halt einfach ganz nah mit diesen Künstlern zusammenarbeitet so und andere Leute vielleicht einfach nur einen Artstream sehen?
Die Jugend ändert sich einfach. Alle 10 Jahre, alle 20 Jahre, alle 5 Jahre, weiß nicht genau wie oft. Aber auch Hip-Hop ändert sich und Hip-Hop ist eine Jugendkultur und deswegen, es wird immer neue Einflüsse geben, wie die Leute sich anziehen, wie sie reden, ändert sich einfach. Das ist einfach so, dagegen kann man nichts tun. Ob man das irgendwie gut oder schlecht findet, ist jedem seine Meinung. Aber es ist halt, wie es ist. Tilo ist auf jeden Fall im Studio unter den Top 5, wenn nicht Top 3 Performern gewesen, die wir jemals vom Mikrofon gehabt haben. Krass. Deswegen, wir erleben die Künstler ja im Studio und Tilo ist einfach für mich wahrscheinlich wirklich Top 3 Performer von Mike bei uns im Studio gewesen. Deswegen, that's all.
Und wir hatten viele Leute da. Ja, nein, also nicht um die anderen schlecht zu reden, sondern Tilo einfach an sich von seiner Art und Weise im Studio auch zu arbeiten, zu schreiben, zu agieren. Man merkt auch, er schreibt auch real, so weißt du. Also alles, was er schreibt, wenn man sich We Made It anhört, wenn man auf den Text achtet. So was ist, für mich ist das Full Hip-Hop.
Deswegen hat mich eure Meinung so interessiert tatsächlich zu dem Thema, weil ihr einfach sehr, sehr close dran seid und einfach gefühlt so behind the scenes oder beziehungsweise einfach, ne, die erlebt in ihrer, im Endeffekt, ja, in ihrem Core-Moment, ja, wenn diese ganze Geschichte entsteht. Ich habe es gerade eben schon angesprochen. Mixo, du hast gemeint, oder hast mal gesagt, dass auch überhaupt dieses Thema man legt sich aufs Genre fest oder man beschreibt Sachen mit einem gewissen Stil, dass du da eigentlich nicht so der Fan bist und auch es schade findest, dass dieses Wort Popmusik so negativ konnotiert ist. Und glaubt ihr, dass sich das in der Zeit nochmal wandelt irgendwann? Oder ist das am Ende vielleicht auch einfach so ein Ding, was so innerhalb der Deutschrap-Bubble einfach permanent da ist?
Ich glaube, das wandelt sich auf jeden Fall und hat sich auch schon gewandelt. Gerade wenn man überlegt, wir haben ja den Song Sehnsucht mit Tilo angeteasert oder er war selber einfach im Livestream bei uns im Studio. Und der hat ja auch harte Songs, der kommt ja vom Rap-Background. Und wir haben auch am Anfang gedacht, ey, so ein Song, der schon irgendwie sehr poppig ist, vielleicht stößt sowas bei den Fans auch irgendwie übel auf. Aber ganz im Gegenteil, das Gefühl, dass die Kids heutzutage die gar nicht mehr diesen Unterschied machen, sondern entweder irgendwas ist gut oder schlecht. Und das ist auch das, was man über Tilo sagen kann. Ob dir der Stil jetzt gefällt oder das Aussehen und so, das ist ja alles eine Meinung. Aber im Endeffekt, seine Musik ist nicht wack, sondern gut. Und deswegen gibt's da für mich gar nicht so die Diskussion eigentlich.
McCloud, du hast über Mixo gesagt, dass er gut darin ist, Trends zu erkennen. Was ist der nächste große Trend in Deutschland?
Gerade ist es echt schwer. Ich weiß noch nicht, ob Mixo da die Antwort hat. Ich hatte das vielleicht mal vor einer längeren Zeit gesagt. Weil also, ja. Was Mixo halt sehr gut kann, ist halt so moderne Soundbilder oder ein Soundbild in der richtigen, am richtigen Moment zu überdenken und zu verändern oder so. Also das war, glaube ich, damit damals gemeint, so was Drums angeht und irgendwas, dass Mixo da immer sehr fortgeschrittlich war. War aber so richtig Musiktrends, aber vielleicht weiß Mixo ja eher einen. Warte mal.
Boah, gute Frage. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach zu sagen, das ist der nächste Trend, sondern wie McCloud gerade meinte, es ist eher so eine Idee im Studio, wenn auf einmal irgendwie die Hi-Hat, sage ich jetzt mal, oder die Snare jetzt nicht mehr die ist, die man 2 Jahre lang benutzt hat, sondern wir nehmen jetzt mal eine aus den 90ern, die man in diesem komischen Subgenre auf einmal verwendet hat, weil die jetzt wieder fresh kommen könnte. Das sind da, glaube ich, eher so die stilistischen Entscheidungen, anstatt zu sagen, boah, das nächste Ding wird jetzt die Musikrichtung. Darum geht es gar nicht.
Okay. Ja, man hat halt gerade das Gefühl, ich glaube, dadurch, dass halt also so viel noch mehr Einflüsse als sonst vielleicht gerade herrschen, wie Punk, House ist ja gerade total, oder alles Technologie, eigentlich auch totaler krasser Einfluss, dass es gerade viel darum geht, auch einfach einen Song zu machen, der jetzt vielleicht nicht schon zu gehört klingt. Also auch diese Mischung zu schaffen, ne? Also das macht gerade auch Spaß. Man kann prinzipiell wirklich alles machen, aber man kann sich halt vornehmen, vielleicht was zu schaffen, was nicht so zu oft gehört klingt. Und das wird wahrscheinlich der Trend sein. Also so empfinde ich es gerade, den Trend, Songs zu machen, die halt neu wirken.
Okay. Ihr habt ja auch ein gutes Gespür für Hits und für Newcomer. Plus, ihr habt, wie gesagt, inzwischen auch ein eigenes Label. Da liegt die Frage nahe, ob ihr euch auch vorstellen könntet, neben Producern vielleicht auch mal Artists zu sein. Oder ist vielleicht sogar schon was in Arbeit?
Ja, ist in Arbeit, würde ich sagen. Kommt auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall der Sinn, glaube ich, auch hinter Futura. Da auch noch irgendwie gucken, dass man so seine Artists hat.
Okay. Aber natürlich noch nichts Spruchreifes, sonst hättet ihr natürlich schon längst die Namen um die Ohren geschmissen. Ja. Ne?
Nee. genau.
Wir haben jetzt über verschiedene Sachen gesprochen, unter anderem auch den Erfolg, den ihr jetzt einfach habt, dadurch, dass die Sachen einfach so gut funktionieren und ihr einfach sehr gut mit den Artists vibet einfach und das einfach am Ende immer ein sehr rundes Ding wird, was da rauskommt. Aber neben jetzt dem ganzen Erfolg und dass man jetzt Beats für mehr als 50 € verkauft und gibt es natürlich auch ein paar Schattenseiten, die habt ihr unter anderem auch auf dem Song Tut mir leid angesprochen. Und da geht es unter anderem vielleicht auch um keine Wochenenden machen, aber du hast dich ja auch gemeint, McCloud, dass es auch so ein bisschen der Song ist wie so eine Entschuldigung an deine Heimat Essen angefühlt hat, weil du das Gefühl hattest, dich irgendwie entschuldigen zu müssen, wenn du nach Hause gekommen bist und es gab auch irgendwie Zeiten, in denen du dich so ein bisschen entfremdet gefühlt hast. Warum war das so?
Wie gesagt, genau, aber das war auch schon das Topic von dem Song. Das war wirklich so, dass es so angefühlt hat, wobei es das genau auch in der Zeit passiert ist, wovon wir gerade geredet haben, wo wir halt noch viel weniger Abstand gehabt haben so und viel mehr in so einem Rauschgefühl Ärger gearbeitet haben, so dass man wenn man nach Hause kam wirklich viel mehr entfremdet ist. Das ist mittlerweile auch weniger. Natürlich verpasst man einige Sachen, man entwickelt sich vielleicht anders als manche Kollegen, die halt da bleiben, aber es ist trotzdem nicht mehr so so das Gefühl, zumindest, vielleicht war es auch nur mein Gefühl, vielleicht war es gar nicht ein Gefühl, weißt du, vielleicht haben die Kollegen das damals gar nicht gemerkt, wenn ich nach Hause kam, aber ich habe mich halt so gefühlt, als ob ich so dachte, scheiße, Alter, ich habe euch ja alle hier gelassen, ich kann gar nicht mehr mit euch anfangen, weil ich halt aber auch, wie gesagt, diese, wenn man 3 Jahre lang arbeitet und erfolgreich wird, ohne richtige Pause, und du kommst dann plötzlich in ein Umfeld von, ein älteres Umfeld, welches man vielleicht ein Jahr nicht gesehen hat, und du findest gar nicht so richtig, dann findest du viel weniger den Anschluss. Jetzt mittlerweile klappt es wieder, weil ich halt, wie gesagt, mich ein bisschen mehr mit mir auseinandersetzen kann und auch normale Kontakte pflegen kann, und dann komme ich halt dahin und es ist viel normaler. Aber zu dem Zeitpunkt, geschuldet den wenig Auszeiten und dem Leben damals, war es auf jeden Fall so, dass man sich schon sehr entfremdet gefühlt hat.
Macklemore hat letztens gepostet, dass er so eine Angst bei Artists spürt, dass wenn sie keinen Viral Moment oder einen TikTok-Tanz erzeugen können, dass quasi ihre Kunst untergeht. So, ich meine, vielleicht ist im Amiland noch ein bisschen eine andere Chose als hier, aber dass man sich auch bei Geschäftsessen nur über irgendwie um Likes und Algorithmen unterhält. Spürt ihr das oder so eine ähnliche Entwicklung hier auch? Also habt ihr da irgendeine Form von Wahrnehmung in eurem Dunstkreis, dass das quasi, dass dieses Thema, man muss viral gehen, man muss das und das machen und unabhängig von der Kunst quasi noch viel mehr schaffen, damit die Kunst überhaupt gehört und gesehen wird. Habt ihr da Erfahrungen in irgendeiner Form? Gar nicht vielleicht persönlich, aber aus Sachen, die ihr mitbekommen habt?
Würde ich einmal, also wenn man was betrachten kann zum Beispiel, wir haben jetzt mitgekriegt mit Thilo und Marco zum Beispiel, und die leben ja fast nur von ihrer, also nur von ihrer Kunst und Musik. Also so, Thilo previewt sehr viel, er hat immer sehr viel live gegangen während der Musik, aber das ist eigentlich so seine einzige Plattform, wo er richtig Sachen quasi ankündigt. Und Marco ist ja auch total zurückhaltend und macht nur mit der Musik, also jetzt nur die beiden zu nehmen, die halt jung sind und gerade irgendwie an der Schwelle zu einem Erfolg stehen, um die als Beispiel zu nehmen, die machen zum Beispiel, glaube ich, relativ wenig und es klappt trotzdem sehr gut. Und ich glaube, dass hier in Deutschland, so wie ich die Entwicklung gerade sehe, auch sehr viel, sei es Pascha oder keine Ahnung, sehr viel real stuff auch dafür, also dass es dafür auch anerkannt wird. Deshalb, es gibt, glaube ich, wahrscheinlich in anderen Bereichen dann wiederum Leute, die sich dann mehr Gedanken und die ganze Zeit zu viel Kopf vielleicht sogar machen. Wir machen es natürlich auch, wir überlegen uns auch, was können wir machen. Aber ich habe das Gefühl, dass auch, wenn die Leute verstehen, ey, es geht, kommt vor allem fast auf deinen Charakter und auf deine Person an und wie gut du hinter der Musik stehen kannst und wie gut du das irgendwie nach außen tragen kannst, dass man nicht so krass darüber nachdenken muss, wie mache ich jetzt hier den viral TikTok-Hit, wenn man es beobachtet, was gerade einfach abgeht auch. Ne?
Schwierig. Also ich würde fast ein bisschen dagegen sprechen. Man hat jetzt mit Marco und Thilo einfach so Beispiele, die, wo es nicht so ist. Und ich glaube, das ist wieder dieses Ding, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich glaube, wenn man den Musikmarkt in Zahlen auseinandernehmen würde, dann, gerade in Amerika läuft da schon sehr viel über TikTok. Ich glaube, das ist immer noch mal ein paar Jahre weiter.
Genau.
Und ich kann mir das schon vorstellen als Künstler, hat sich, glaube ich, geändert. Früher haben wir ein Album vorgespielt und alle waren begeistert, boah, das wird krass. Und heute ist, glaube ich, so die Musik, dass du einen guten Song hast, ist so die Grundvoraussetzung. Aber wenn du wirklich gehört werden willst, dann muss da irgendein Tanz zu stattfinden. Zumindest wenn wir über Popmusik reden.
Wenn wir über Popmusik reden.
Oder so. Ja, also wirkliche Musik, die wirklich nur im kommerziellen Bereich stattfindet, wo nicht irgendwie eine Fanbase da ist. Aber genauso gibt es immer wieder Gegenentwicklungen. Ne? Also ist eine Sache passiert, dann gibt es immer den Gegenentwurf dazu. Das sind ja so Zyklen, die sich immer wiederholen. Und deswegen, wir haben natürlich Glück, wenn wir mit solchen Künstlern arbeiten, die es gerade nicht brauchen. Aber wenn du gerade nicht irgendwie so eine Fangefolgschaft hast wie ein Thilo oder ein Makko, dann musst du dir schon irgendwas einfallen lassen, um gehört zu werden, glaube ich.
Ja, das Ding ist ja auch, es gibt einen Unterschied. Es werden auch Songs bei TikTok gut angenommen, die man vielleicht gar nicht, also ich weiß nicht, wie in Beautiful Girl gearbeitet wurde, aber ich glaube, ich verfolge ja Luciano, ob er jetzt so dann TikTok, ich glaube, es wurde einfach dann nur so gut angenommen, dass sie es dann selbstständig gemacht hat. Und dass TikTok und das alles ein sehr wichtiger Tool ist, so steht ja eh außer Frage, aber ob man es so bewusst so krass beeinflussen kann oder muss, wie man es denkt, das ist eine andere Sache, weiß nicht.
Also genau, da gibt es glaube ich auch mehrere Strömungen so. Genau. Auf der einen Seite, also einmal den Gegenentwurf, die quasi unabhängig davon einfach funktionieren. Dann gibt es die, wie jetzt zum Beispiel bei dem Beautiful Girl, was sich einfach verselbstständigt hat, so eine Eigendynamik einfach irgendwie entwickelt hat, weil es dann einfach, der Song war irgendwie da, gehört worden und dann ist er quasi so ein Selbstläufer geworden. Und dann gibt es quasi die, wo man es wirklich gezielt, strategisch darauf auslegt, das quasi bei TikTok zu platzieren, damit man erstmal 3-4 Wochen da stattfindet, bevor man dann quasi die Single raushaut, damit einfach schon genug Gefolgschaft da ist, damit der Song halt dann von vornherein einschlägt. So.
Genau das Ding, wir haben jetzt mit Luciano aber den dritten Künstler, der einfach gerade einen übertriebenen Hype hat. Ja, also ja. Tilo hat gerade wahrscheinlich den Hype seines Lebens, auch vor Sehnsucht schon. Und Luciano ist wahrscheinlich von den Zahlen her gerade der größte deutsche Künstler, wenn der dann so einen Song raushaut, wo auch noch so ein bekanntes Sample drin ist, na klar, dann brauchst du vielleicht keinen TikTok-Tanz mehr. Aber im Falle von Macklemore, der hatte seine größte Zeit hinter sich, ist jetzt gerade so ein Typ, für den sich nicht wirklich jeder interessiert, gilt nicht als der coolste Typ, also so kredibilste. Und ich glaube, wenn der jetzt einfach ein super Album raushaut, wahrscheinlich hört sich's niemand auf der Welt an. Und ich glaube, das muss man einfach ein bisschen trennen. Wenn man gerade eh einen Hype hat, dann brauchst du auch keinen TikTok-Tanz.
Ja. Ja, gut, das stimmt. Okay, das heißt, überlegt ihr jetzt in Zukunft über TikTok-Tänze nach, weil ihr wollt ja auch ein bisschen mehr. Ach,
so negativ muss man es ja gar nicht sehen. Also man ist ja, also wir denken natürlich auch drüber nach, was posten wir, was machen wir da, aber weil wir halt das genauso bespielen wie alle anderen Kanäle auch. Mhm. Also wir machen ja auch, also fast jeder Künstler macht halt Instagram und im Endeffekt ist TikTok jetzt einfach nur ein weiteres Tool, wie du das dann bespielst. Ob du dann gar nicht mehr dahinter stehen kannst, ist eine andere Sache, aber so, es gehört einfach dazu.
Ja. Wir kommen, gehen Richtung Ende tatsächlich, deswegen jetzt tatsächlich noch abschließend noch ein, zwei
also Schade.
Kurze Fragen. Ja, was weiß eigentlich noch niemand über euch? Deine Steaks in New Yorker Küchen sollen sehr gut sein, habe ich mir sagen lassen, aus deiner vertrauensvollen
Okay, vielleicht kann man das sagen. Ich bin ein ambitionierter Hobbykoch. Das ist ja schon as private as it gets. Und ich bin wie jeder andere Deutschrap-Künstler natürlich fast Fußballprofi geworden.
Stimmt.
Aber
dann die Verletzung, die eine Verletzung, die war leider zu hart, hat sich getroffen, ne?
Irgendeine schwerwiegende Verletzung, genau. Mit Explosionen und so.
Das verstauchte Finger, der war es dann.
Das Ohrläppchen, was immer so gezuckt hat.
Gar nicht mehr. Oh, ich hätte fast hätte es geschafft, erste Liga. Oh.
Kann nicht mehr.
Da wächst mir klar, was
die haben mir einen Vertrag angeboten, aber geht nicht mehr.
Siehst du hier, du kannst doch erkennen, hier an der kleinen Kante. McLeod, welche Verletzung hat dich davon abgehalten, Fußballprofi zu sein?
Ich bin echt kein Fußballprofi. Die Leute sagten immer, ich werde Basketballprofi, aber Basketball kann ich auch gar nicht. Handball finde ich ganz geil, aber Sport ist auf jeden Fall nicht so. Ich habe jetzt keine Sportart so für mich entdeckt. Ich schwimme die ganze Zeit, also ich versuche echt sehr viel zu schwimmen. Ich bin immer die ganze Zeit, ich bin halt echt der Suche nach dem besten See, gerade in Brandenburg.
Ah, so ein See dann auch tatsächlich auch so.
Ja, ich versuche echt gerade, ich habe jetzt viel Verschiedenes. So. Ja, ich habe halt auf jeden Fall so, ich habe so komische kleine Hobbys. Ich glaube, es gibt jetzt nicht so das eine Ding, was keiner über mich weiß, aber ich habe halt so viele kleine, ich suche die ganze Zeit immer nach dem besten Eis oder dem besten See und so. Ich probiere sehr, sehr viel aus und da mache ich dann teilweise auch im Ausland. Und wenn ich in Italien bin, ich war zum Beispiel in Italien im Urlaub, ich habe wirklich jeden Tag ein anderes Gelato gegessen. Mm. So war ich einfach so, ich wollte es kennenlernen. Das mache ich hier teilweise auch. Also ich habe so echt so komische Fetische, was so Entdeckung angeht.
Gibt's noch etwas, über das ihr sprechen wollt? Liegt euch noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr loswerden wollt?
Ja, wir haben schon echt so gute Themen behandelt. Das hat dann Spaß gemacht. Also ich
spricht ja für dieses Interview jetzt, deswegen ja, alles gut. Wir müssen noch nichts erzwingen, deswegen alles gut. Dann tatsächlich würde ich sagen, ohne euch das Wort knapsen quasi, aber das war's tatsächlich schon wieder. Mixo McLeod sitzen weiter fleißig an neuer Musik. Das hier war Deutschrap Ideal. YouTube, Instagram, ARD Mediathek, wo ihr uns auch überall findet, Podcast. Wir sind eigentlich überall, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Mein Name ist Simon und denkt dran, Mixo McLeod haben einen Producer-Tag. Und wenn ihr das hört, wisst ihr, der Beat kommt von
Mixo McLeod.
Jungs, vielen Dank für eure Zeit. Es war mir ein Fest und die letzten Worte gehören auch euch.
Ja, schön. Uns freut auf jeden Fall. Danke fürs Interview. Hat voll Spaß gemacht. Danke an jeden, der die Mucke hört und wir versuchen auf jeden Fall abzuliefern in Zukunft. Mixo McLeod 2022.